Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Und den Leute begrüße ich. Ein Urgestein des deutschen Kabaretts, Horst Schroth. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind einer der wenigen Kabarettisten, die den Deutschen Kleinkunstpreis gleich zweimal bekommen haben. Das erste Mal ist schon 28 Jahre her, 1990 war das. Hat sich damals für Sie was verändert dadurch?
Ehrlich gesagt nein, weil solche Preise bekommt man eigentlich dann, wenn man sie nicht mehr braucht.
Okay. Und
dann ist man bereits auf dem Level, wo es verdammt gut läuft. Und dann bekommt man Preise. Also die Preise jagen eigentlich den Preisträger. Du kannst den Preisen gar nicht mehr ausweichen.
Ja, es gibt Schlimmeres im Leben.
Ja, es gibt Schlimmeres im Leben. Und was natürlich, jetzt klingt es so, als würde ich das nicht gut finden. Nein, Preise sind natürlich ein tolles Kompliment. Und wenn man das zweimal bekommt, hier in Mainz zum Beispiel, dann ist das schon großartig.
Wir werden uns jetzt in den nächsten 2 Stunden ein bisschen über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen unterhalten und auch natürlich etwas lustig machen. Ich sehe uns aber schon ein bisschen so im Kreuzfeuer von Genderforschern, die sagen, die Hein und der Schroth, die hauen sich da die Klischees um die Ohren, dieses Mann-Frau-Gedöns, das ist doch in unserer heutigen Welt gar nicht mehr zu halten. Was würden Sie denen
genau
erwidern?
Weil Geschlechter ja angeblich ein soziales Konstrukt sind und keine Biologie. Das ist natürlich dummes Zeug. Ich bin mit diesen Gender Studies, sag's auf der Bühne auch, es gibt ca. 90 Professuren, habe ich neulich gelesen, für Slawistik in Deutschland und 180 für Gender Studies. Und ich frage mich, was machen die eigentlich damit später? Werden dann Gleichstellungsbeauftragte? Da müssten ja Milliarden von Gleichstellungsbeauftragten hier rumlaufen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich verstehe das nicht so ganz, das Problem.
Und selbst wenn es Klischees sind, die haben ja oft auch einen wahren Kern, ne?
Klischees haben immer einen wahren Kern und wir Kabarettisten werden bezahlt für das Klischee. Also wenn wir das erzählen würden, was tatsächlich passiert, dann würde keiner kommen, was langweilig ist. Das kennt ja jeder aus seinem eigenen tragischen Alltag, was wirklich los ist, ne, zwischen Mann und Frau. Und wir werden bezahlt für die Zuspitzung, für die Übertreibung, für die gnadenlose Übertreibung. Wir werden dafür bezahlt, dass wir uns darüber lustig machen.
Wir werden das gleich tun in den nächsten 2 Stunden. Damit wir sehen, wie Sie als Mann, Kabarettist und Mensch Horst Schroth ticken, habe ich aber ein kleines Spiel erstmal vorbereitet für den Anfang der Sendung. Ich nenne ein paar Satzanfänge und bitte Sie, die zu ergänzen, okay?
Gut.
Ich kann lachen über.
Ich kann lachen über alle, die sich viel zu wichtig nehmen.
Mich ärgert.
Gelegentlich die Ignoranz und Dummheit vieler Leute. Das beginnt bei den Politikern und endet bei dem Taxifahrer, mit dem ich heute hierher gefahren bin.
Wenn ich die aktuelle politische Situation sehe,
Dann weiß ich meistens nicht, was ich dazu sagen soll, weil dazu ist schon alles gesagt. Und dann hat das Gefühl, es ändert sich einfach viel zu wenig.
Wenn ich Bundeskanzler wäre.
Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht, was ich dann tun würde. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, womit ich anfangen würde, weil es gibt so viele Baustellen, da wüsste ich echt nicht, zu welcher Stelle ich zuerst hinrennen soll.
Was wären denn so Baustellen in Ihren Augen?
Baustellen sind, ja, es ist das große Thema der Zuwanderung, was ja wirklich alle Leute umtreibt in diesem Land und was von der Politik offenbar sehr beharrlich umgangen wird, dieses Thema. Und da muss man wirklich mal ran und muss sich überlegen, vernünftige Konzepte zu finden dafür. Und vielleicht mal die Bevölkerung mehr fragen und mehr einbinden in die Entscheidungen der Politik und nicht einfach selbstherrlich dann von oben herab die Leute abkanzeln im Sinne des Wortes. Wir haben ja keine Kanzlerin, wir haben eine Abkanzlerin zurzeit.
Das Schwierigste an Frauen ist?
Das Schwierigste an Frauen ist, eine schwierige Frage zu beantworten. Das sieht dann jeder natürlich anders und jeder aus seiner ganz persönlichen Perspektive. Also wenn ich mit meiner Frau mal wirklich diskutiere, dann finde ich schwierig, dass meine Frau es in der Lage ist, sehr analytisch zu denken und mich dann schon gerne mal auf meine eigenen Widersprüche aufmerksam macht. Und das ist dann manchmal schwierig auszuhalten.
Das Beste an Frauen ist?
Das Beste an Frauen ist, dass sie Frauen sind.
Ich bin insofern ein typischer Mann als?
Ja, ich hab schon so richtige Macho-Anteile in mir, was jetzt die Genderforscherinnen sagen würden. Ich bin natürlich gerne ein Mann und ich finde uns Männer auch schon ganz schön toll.
Ich bin insofern ein untypischer Mann als?
Als dass ich in Augen vieler Männer ein Frauenversteher bin, was ich nicht bin. Ich bin einfach nur ein ganz normaler Typ, der vielleicht mit einem etwas anderen Blick auf die Frauenwelt und auf die Geschlechterverhältnisse drauf guckt.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn Frauen immer weiter fragen, so heißt ihr aktuelles Programm, mit dem sie unterwegs sind, eine Art Ab Date für Fortgeschrittene. Mhm. Das Thema Männer, Frauen treibt sie schon viele Jahre um. Ursprünglich hatten sie ein Programm, das hieß Wenn Frauen fragen. Haben sich in diesen 10 Jahren Männer und Frauen ihrer Ansicht nach, was das gegenseitige Verständnis betrifft, stärker angenähert oder klafft eher noch eine tiefere Kluft zwischen den Geschlechtern?
Ja, es ist eine Kluft da, auf jeden Fall. Natürlich wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre. Es muss ja einen Grund geben, dass es überhaupt 2 Geschlechter gibt. Und insofern ist es natürlich, ja, gibt es Unterschiede. Und das ist gut so, dass es Unterschiede gibt. Es wäre furchtbar, wenn Männer und Frauen jetzt auch noch so wie in so einer Alien-Welt total gleich wären. Dann kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ja.
Jetzt beantworten Sie ja die Fragen ratloser Frauen.
Wie aber nur ratlos in einem ganz bestimmten Punkt.
Frauen im Punkto Männer, genau.
Niemals genereller ratlos natürlich.
Welche 9 Fragen ratloser Frauen sind denn auf Sie eingeprasselt?
Die letzte Frage, die ich bekommen habe, war eine E-Mail von einer Dame. Ich gehe nämlich ganz kurz in meinem Programm ein auf Komplimente. Das ist ein dünnes Eis, auf dem Männer sich da begegnen, wenn sie einer Frau ein Kompliment machen wollen. Und dann fragt die mich, was sie denn für ein Kompliment an Männer machen könnte.
Ne? Nämlich?
Ja, und dann habe ich ihr geantwortet auf diese Frage. Das ist ganz die allerletzte Geschichte gewesen, die passiert ist. Da habe ich ihr geschrieben, sie soll einfach mal dem Mann zum Beispiel Komplimente machen über sein Aussehen und ihn fragen, ob er Sport macht. Und wenn er das bejaht, dann kann sie ja sagen, ja, das sieht man auch an dir, dass du Sport machst.
Wenn er sagt, ich mache keinen, kann man immerhin sagen, echt, du siehst so aus, ja, als würdest du Sport treiben,
ganz genau. Na, oder die hat sich einen neuen Anzug gekauft oder kommt ins Büro mit einem schönen Jackett. Das kann man ja auch mal als Frau kommentieren und sagen, das Jackett steht dir wirklich gut.
Ich mache das immer bei meinem Kollegen.
Ja. Ja. Finde ich super.
Ja, ich höre mich nachher mal immer.
Das stimmt. Ja,
ja? Nee, stimmt wirklich. Also ich mache das immer. Nee, bei dem Kollegen jetzt nicht. Aber bei dem anderen, der bei mir im Büro sitzt.
Nein, das machen natürlich Frauen gerne Komplimente. Aber ich habe der Dame auch geraten, nicht zu übertreiben. Denn dafür haben Männer ein ganz feines Sensorium, wenn sie merken, die Frau übertreibt, um vielleicht ein bestimmtes Ziel zu erreichen bei dem Mann. Dann solltet ihr das nicht machen.
Welches Kompliment kommt denn bei Frauen immer gut an?
Bei Frauen kommt immer gut an, wenn man zum Beispiel die neue Frisur bemerkt als Mann. Und dann, wenn einem die Frisur gefällt und nicht sagt, was hast du denn da dir schneiden lassen, sondern dass man sagt, die Frisur steht dir wirklich sehr gut, das ist wirklich hübsch und betont dein hübsches Gesicht oder was auch immer. Ne?
Das kann ich dachte auch so die Frage, sag mal, hast du abgenommen? Du siehst so dünn aus.
Ja,
kommt auch immer gut.
Ne? Kommt auf jeden Fall gut.
Eine meiner Lieblingsfragen aus Ihrem Programm war, warum gehen Frauen immer gemeinsam aufs Klo? Und warum kriegt man Männer so schlecht dazu, sich beim Pinkeln hinzusetzen? Mir war vorher nicht bewusst, dass man da so tief in die Evolutionsgeschichte zurückgehen muss, um die richtige Antwort zu finden. Aber Ihre Antwort hat mich überzeugt. Wie sieht die aus?
Das habe ich aber wirklich auch frei erfunden. So eine Theorie von mir als Evolutionsforscher, dass ich gern gesagt habe, die Menschen lebten damals in Höhlen zusammen und wenn sie dann vor 40.000 Jahren, wenn sie pinkeln mussten, gingen sie raus vor die Höhle und dann kam es eben vor, dass eine Frau beim Pinkeln mal vom gefährlichen Säbelzahntiger abgegriffen und aufgefressen wurde. Und dann mussten eben immer mehr Frauen mitgehen als Schutz vor dem Tiger. Und das ist der Grund letztendlich, um die Frau vor dem Tiger zu schützen.
Und warum ist es so schwer, Männer davon zu überzeugen, dass sie sich beim Pinkeln hinsetzen?
Ja, aber das ist auch wieder Evolutionsgeschichte. Die Männer wurden ja damals schon aufgefordert, vor 40.000 Jahren von den Frauen sich beim Pinkeln auch hinzusetzen. Es sei viel gemütlicher und auch hygienischer. Und die Männer haben gesagt, ich hock mich hin beim Pinkeln, so wie ihr, dass der Tiger mich packt und frisst. Nee. Und bis heute ist das tief in unserer DNA verankert. Wir pinkeln konsequent im Stehen.
Um schneller rennen zu können.
Beobachten, man schafft die Umwelt, kommt ein Tiger, hauen wir sofort ab. Und können im Weglaufen noch weiter pinkeln.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Seit über 10 Jahren löchern ihn Frauen mit ihren Fragen. Aktuell ist er deshalb mit seinem Programm Wenn Frauen immer weiter fragen auf Tournee. Herr Schroth, wie genervt sind denn Männer so im Allgemeinen, wenn Frauen immer weiter fragen?
Ja, die sind schon genervt und viele entziehen sich dann durch Flucht. Aber es nützt ihnen ja nichts. Die Frauen fragen ja beharrlich weiter und hören nicht auf. Und man ist gut beraten als Mann, sich dann doch hin und wieder mal auf ein Gespräch mit einer Frau einzulassen. Das ist nicht schlecht für das häusliche Betriebsklima.
Gibt es richtig fiese Fragen, mit denen man Männer so richtig in die Enge treiben kann?
Ja, da gibt es bekannte, gefürchtete Fragen. Die Frage zum Beispiel, was denkst du jetzt? Oder findest du mich zu dick? Ja, das sind Fragen, die natürlich sehr fies sind. Da muss der Mann ganz genau aufpassen. Er bewegt sich dann auch bei der Beantwortung dieser Fragen auf ganz dünnem Eis.
Was wäre Ihr Tipp? Was soll er antworten?
Also zum Beispiel auf die Frage, was denkst du jetzt? Gibt es eine gültige Antwort? Es war Al Bundy, der das gesagt hat. Und Al Bundy, als seine Frau Peggy ihn fragte, Al, was denkst du jetzt? Dann sagte er nur, Peg, wenn ich wollte, dass du weißt, was ich denke, dann würde ich es dir sagen, aber nicht denken. Dem kann man nichts hinzufügen.
Und auf die Frage, findest du mich zu dick, kann man doch eigentlich nur ganz klar sagen, nein.
Absolut, nur nein. Und dann sofort den Raum verlassen, auf ein Containerschiff anheuern, nach Australien reisen, lange wegbleiben.
Dass sich Männer so oft von Frauenfragen bedrängt fühlen und Frauen mit den Antworten der Männer oft nicht zufrieden sind, hängt, da lassen sie keinen Zweifel dran, mit dem unterschiedlichen Kommunikationsverhalten von Männern und Frauen zusammen. Sie haben da ein tolles Beispiel. Eine Frau trifft eine andere Frau nach einem Friseurbesuch auf der Straße und das Gespräch, das sieht dann so aus.
Sabine, was beim Friseur, das sieht ja toll aus. Ach, sag bloß nix. Eine wunderschöne Frisur, sag bloß nix. Ein ganz toller Schnitt, sag bloß nix. Wir überspringen jetzt mal 2 Stunden. Sag bloß nicht. Dieser Stufenschnitt ist so toll. Hätte ich auch gern. Ich traue es mich bloß nicht. Du traust es dich nicht? Warum denn nicht? Ja, ich dachte, es würde einen dünnen Hals zu sehr betonen. Weißt du, du hast einen dünnen Hals, finde ich gar nicht. Doch, nein, du hast überhaupt keinen dünnen Hals. Doch, nein, du hast keinen dünnen Hals. Du hast einen schlanken Hals. Schlank kann man sagen. Schlank auf jeden Fall. Aber Hühnerhälse sind, du hast keinen Hühnerhals, kann man überhaupt nicht sagen. Ja? Du hast einfach nur einen schlanken Hals. Du bist sowieso dermaßen schlank. Ich finde es ganz toll, weißt du. Und mit dem Hals kannst du überhaupt alles tragen. Jede Art von Bluse oder auch meinetwegen ein Sweatshirt kannst du auch anziehen. Sieht alles gut aus an dir. Oder jeden Schmuck, jede Halskette, Broschen, Ohrringe, alle möglichen. Ich kann überhaupt nichts anziehen, weißt du, guck mich mal an, ich bin so unglücklich. Ich habe hier zu viel und zu wenig, mir passt nichts, ich habe nichts, ich finde nichts. Das können Frauen stundenlang, wenn nicht sogar tagelang machen. Wir Männer bewundern das ohne Ende. Jetzt stellen Sie mal so ein Gespräch vor zwischen 2 Männern. Wie würde das aussehen? Die treffen sich auf der Straße, der eine Mann kommt gerade vom Friseur. Na, Sigi, was beim Friseur? Ja, und aus.
Warum sind Männer so maulfaul?
Tja, das frage ich mich manchmal. Aber es sind nicht alle maulfaul. Also ich gehöre nicht dazu. Sonst wäre ich nicht in diesem Beruf. Das ist ganz schlecht, wenn man dann maulfaul ist als Kabarettist. Das ist mehr so ein norddeutsches Konzept. Ne? Also so 3 Männer sitzen zusammen auf dem Hafenpoller oder auf einer Parkbank oder auf einer Wiese oder auf einem Gartenstuhl. Jeder Flasche Bier in der Hand und der Erste sagt, und bei dir? Ja, ja, sagt der Zweite, läuft, läuft. Und selber? Naja, sagt der Erste. Muss. Dann mischt der Dritte sich ein. Nützt ja nichts. Und am nächsten Tag sagen alle, war ein super Abend.
Ja, ja. Ist ja alles gesagt. Ne? Diese Maulfaulheit kann bis zu einer Aussprachsperre gehen, die Sie als typische Männerkrankheit bezeichnen. In welchen Situationen tritt diese Aussprachsperre auf?
Die tritt dann auf, wenn der Mann etwas sagen möchte, aber nicht sagen kann, wegen dieser Aussprachsperre. Also zum Beispiel bei Sätzen wie... willst du mich heiraten? Das ist der ganz typische Satz, der Männern ungeheuer schwer fällt, auszusprechen. Er möchte es sagen, es geht aber nicht, weil da so eine Klappe im Hirn runtergeht, die sagt, jetzt nicht, später vielleicht mal, irgendwann. Ich habe mal versucht, diese Aussprechsperre zu erklären, was im Kopf eines Mannes dann eben passiert. Das ist wirklich ein komplizierter Vorgang. Und
Scheint mir auch so.
Bin selbst immer noch erstaunt darüber, dass ich auch manchmal von Aussprechsperre befallen bin.
Aber Sie sind immerhin schon seit über 40 Jahren verheiratet.
Ja,
also die Frage haben Sie zumindest gestellt.
Ja, die habe ich gestellt, das stimmt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Schroth, ein häufiger Scheidungsgrund in Deutschland ist ja, die Arbeit im Haushalt ist ungerecht verteilt. In der Regel machen die Frauen mehr. Deshalb Ihr Tipp, wie kriegen Frauen Männer dazu, mehr im Haushalt mitzuhelfen?
Indem Frauen einfach ein Spiel draus. Männer sind große Spielmaxen. Wir spielen wahnsinnig gern, für unser Leben gerne. Nur, dass die Spielzeuge im Laufe der Zeit immer größer, immer teurer werden. Also wenn man zum Beispiel den Mann beauftragt, einen Staubsaugerroboter anzuschaffen, die gibt es ja, die sind gar nicht so schlecht, dann und den Mann damit beauftragen, diesen Roboter zu programmieren zum Beispiel. Und es gibt ja einen Staubsaugerroboter, der sogar mit Fernbedienung funktioniert. Den kann man dann steuern, lenken und so weiter. Und ich glaube, dass dann die Männer zum Beispiel sehr gerne staubsaugen würden.
Okay, also
wenn sie dann die Fernbedienung in der Hand haben für den Roboter, den beobachten die ganze Zeit, wo der jetzt hinfährt. Nein, da soll er nicht hinfahren, der soll lieber nach rechts rumfahren und so weiter, um die Ecke herum steuern. Ich glaube, das finden Männer ganz toll. Man muss ein Spiel draus machen.
Also muss nur also die richtigen Haushaltsgeräte kaufen.
Die richtigen oder wenn es zum Beispiel Aufsitzstaubsauger gäbe, die Männer lieben ja den Aufsitzrasenmäher und wer keinen hat, der wünscht sich jetzt, wenn der Frühling demnächst beginnt, ein Aufsitzrasenmäher. Das findet er ganz, ganz toll. Und wenn es nur 20 Quadratmeter Rasen sind, aber ein Aufsitzrasenmäher wäre super.
Haben Sie einen zu Hause?
Ich habe keinen Aufsitzrasenmäher, nein. Hatten wir mal, ein Riesengrundstück, als wir im Rheinland wohnten eine Zeit lang. Das war riesig groß und da musste man einen Aufsitzrasenmäher haben.
Musste man, genau.
Ja, ja, das, da kann man nicht dran vorbei. Jetzt haben wir ein viel kleineres Grundstück in der Stadt und da geht ein normaler Rasenmäher auch. Obwohl es ein Roboter ist natürlich, der Rasenmäher.
Ein beliebtes Konfliktthema ist ja auch der Einkauf im Supermarkt. Auch da scheinen Männer und Frauen komplett unterschiedlich gestrickt zu sein. Und da hören wir jetzt mal rein, wie unterschiedlich.
Die Frauen sind präzise, zuverlässig, vor allem sind sie schnell. Unvorstellbar schnell. Erstmal haben die alles im Kopf. Die wissen genau, was wird gebraucht und was wird nicht gebraucht. Wissen sie ganz genau. Trotzdem schreiben sie es auf. Mit ihrer kleinen, präzisen und gut lesbaren Frauenhandschrift schreiben die das auf. Das kann jeder lesen. Nicht so ein Geschmier bei uns Männern, das kann jeder lesen. Das machen die mit Absicht. Die denken, falls sie auf dem Weg zum Einkauf tot umfallen, dass jemand anders für sie noch einkaufen kann. So denken die. Über den eigenen Tod hinaus, damit die Familie versorgt bleibt. Ja, das ist soziale Kompetenz. Und für die Einkaufsliste haben sie diese langen, schmalen, weißen Zettel. Die gibt es nur in geheimen Frauenschreibwarengeschäften. Die kriegst du als Mann nicht, diese Zettel. Nein. Da sagt die Verkäuferin nur, ist gar keine Chance. Kommt keine Frau, ne? Wenn ein Mann in den Supermarkt geht, nee, das kann man so nicht sagen, anders. Ein Mann geht nicht in den Supermarkt. Nein, ein Mann wird von seiner Frau in den Supermarkt geschickt. Mit der klaren Ansage, du bringst mit. Hörst du bitte zu? Leg mal die Fernbedienung weg. Die Fernbedienung aus der Hand und loslassen und loslassen. Alle 10 Finger will ich sehen. Du bringst mit. Und hier guckst du hin. Du bringst mit ein Brot, ein Liter Milch, ein Pfund Tomaten. Was sollst du bringen? 3 Dinge mehr kann er sich nicht merken.
Ja, und jetzt, Herr Schroth, müssen Sie mir nur noch erklären, warum dann, wenn der Mann vom Einkaufen nach Hause kommt, ausgerechnet noch die falschen 3 Dinge im Einkaufskorb liegen.
Ja, weil er selbstverständlich abgelenkt wird im Supermarkt durch Sonderangebote, zum Beispiel, weil es gerade ein Werkzeugset zum Beispiel da liegt oder ein Schraubenset, das er dringend braucht und genau diese Art von Schrauben, den Schraubenzieher noch gar nicht hat, und dann wird er einfach abgelenkt durch interessante, ein Batterieladegerät zum Beispiel oder einen neuen Wasserkocher, den er noch nicht kennt, den er vielleicht auf Zuruf bedienen kann, und dann hat er das vergessen, was er eigentlich mitbringen sollte.
Ist ja eigentlich nachvollziehbar, ne?
Ja, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Schroth, dass Sie so erfolgreich sind, ist ja eigentlich klar. Sie haben ein tolles Erfolgsrezept. Die 4K-Formel, die Kombination nämlich von Kleinstadt, Kleinfamilie, Kleinbürger und Körpergröße. Fangen wir mal mit der Körpergröße an. Wie groß sind Sie?
1,70
Meter. 1,70 Meter. Und inwiefern hat diese Körpergröße Ihre Karriere als Kabarettist beflügelt?
Es ist ja so, dass ganz viele Bühnenkünstler klein sind. Das wissen viele Leute gar nicht. Und wenn man dann hinguckt, oder auch Schauspieler, also Dustin Hoffman ist viel kleiner. Von Danny DeVito will ich gar nicht erst reden. Also viele, viele. Freddy Quinn, der stand mal neben mir bei irgendeiner Veranstaltung. Ich war erstaunt. Der ist auf keinen Fall größer als ich zum Beispiel. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Kleinen sich dann doch anders noch in der Welt bemerkbar machen müssen als die ganz Großen. Und wenn man sich auf der Welt aber umschaut, dann ist 1,70 Meter gar nicht so besonders klein. Weil wenn man nach Südamerika guckt oder Mittelamerika guckt, viele kleine Männer. Aber wir sind gut drauf.
Nächstes K, Kleinstadt. Meinen Sie die Kleinstadt, in der Sie 1948 in Bayern geboren wurden?
Ja.
Oder die, in der Sie in Baden-Württemberg groß wurden?
Da, wo ich geboren bin, Münchberg, das ist in der Nähe von Hof in Oberfranken. Und das ist wirklich klein. Das war damals in den 50er Jahren, glaube ich, hatten die 10.000 Einwohner. Und das ist eine Kleinstadt. War sogar Kreisstadt. Da können wir sich vorstellen, wie groß die anderen Städte drumherum waren. Ja.
Und wie prägt dieses kleinstädtische, das kabarettistische Denken?
Ja, witzigerweise ist das so, dass das in der Kleinstadt sich das ganze Leben natürlich komprimiert und man viele dann natürlich genau die gleichen Typen trifft wie in der Großstadt, aber die fallen, diese besonderen Typen, die fallen halt mehr auf in der Kleinstadt, und das ist dann auch ein Thema für einen selber. Man wird ja von diesen Leuten dann letztendlich auch geprägt, von den Nachbarn und von den Lehrern und so weiter. Und dann kommt noch dazu, dass ich katholisch erzogen worden bin. Und ich glaube, der Katholizismus trägt auch viel fürs Kabarett bei. Weil ich war natürlich Messdiener, wie ganz viele Kabarettisten.
Thomas Gottschalk,
auch Bruno Jonas.
Günter Jauch.
Günter Jauch ist auch katholisch, richtig. Also ganz, ganz viele. Und ich glaube, durch die katholische Erziehung, die ich genossen habe, kriegt man ein Gefühl für Show, weil ich Messdiener war und das ist natürlich die erste Show, an der ich teilgenommen habe überhaupt in meinem Leben. Und katholische Gottesdienste sind wunderbar. Also tolle Kostüme, tolle Musik und Weihrauch, viele Mitwirkende. Ne? Und das ist schon ganz schön. Und dann bekommt man einen Sinn für Show und für Inszenierung und für Theater.
Drittes K, Kleinbürger. Inwiefern war das eine typisch kleinbürgerliche Familie?
Ja, also mein Vater war Arbeiter, der war so ein sogenannter Heimatvertriebener aus dem Sudetenland, sollte den Bauernhof erben, der dann natürlich weg war und weil die also alle rausgeflogen sind aus der sich bildenden Tschechoslowakei. Und dann in Ermangelung anderer Arbeitsmöglichkeiten wurde er eben Arbeiter. Er war Arbeiter bei der Deutschen Bahn. Hat die Sackkarre geschoben da im Lager und Pakete hin und her gefahren und war dann natürlich unglücklich damit, weil es war auch die töteste Ecke Deutschlands. Also Oberfranken muss man sich vorstellen, in diesem Dreieck von Tschechoslowakei, DDR, also umgeben von Stacheldraht eigentlich. Und da sind meine Eltern umgezogen nach Baden-Württemberg. Und dann hat er eine bessere Arbeit gefunden, auch besser bezahlt. Und da habe ich die zweite Hälfte meiner Kindheit verbracht.
Ich kann mir nur vorstellen, wenn Ihre Eltern Kriegsflüchtlinge waren und alles zurücklassen mussten, dann war Geld wahrscheinlich auch zu Hause erstmal ziemlich knapp. Wie haben die denn später reagiert, als sie mitgekriegt haben, unser Sohn macht Straßentheater?
Ja, das fanden sie nicht so toll. Zumal ich ja BWL studiert hatte und auch mit Abschluss und so weiter. Nee, das fanden sie nicht gut. Aber dann, als sie gesehen haben, das läuft, und dann begannen wir auch Geld damit zu verdienen und dann war das Thema gegessen. Und dann war mein Vater doch letztendlich sehr beeindruckt, dass es auch funktioniert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben ja gerade über die 4 Ks gesprochen, die Sie für eine kabarettistische Karriere prädestiniert haben. Die Kombination aus Kleinstadt, Kleinfamilie, Kleinbürger und Körpergröße.
Ja, und katholisch auch noch.
Und also 5 Ks sogar, ja. Als es in Deutschland so richtig gebrodelt hat zu Zeiten der Studentenbewegung, 67, 68, da waren Sie Aufklärer der Panzerbrigade 36 in Bad Mergentheim. Da haben Sie nämlich Ihren Grundwehrdienst bei der Bundeswehr geleistet. Ja. Haben Sie sich da auch Anregungen für spätere Kabarettauftritte geholt?
Unbedingt. Ich habe das gehasst. Damals, aber in meinem sozialen Umfeld war es nicht üblich zu verweigern. Ich wusste zwar, dass man das kann, bin dann widerwillig, also dann doch zur Bundeswehr gegangen und in der Rückschau muss ich sagen, das war eine gute Zeit. Also ich als Einzelkind habe viel gelernt für mein Sozialverhalten. Es war also mit anderen Jungs auf dem Zimmer dann zu sein, auf der Stube, wie es ja beim Militär heißt, das war ganz gut. Und wir haben also ganz viel Zeit, also die Kameraden und ich, ganz viel Zeit damit zugebracht zu reden darüber, was wir dann nach dieser Zeit machen würden. Und viele wollten eine Ausbildung machen, andere wollten studieren und wir unterhielten uns miteinander, was man denn machen kann, wie die Perspektiven sind. Und das war eine ganz gute Zeit für mich.
Und Sie haben sich dann entschlossen, ausgerechnet BWL zu studieren. Mhm. Es gibt wahrscheinlich wenige Studienfächer, die vom Kabarett weiter entfernt sind. Warum haben Sie sich für BWL eingeschrieben?
Das hat mit einer jungen Dame zu tun gehabt. Ich wollte
das war damals schon Ihr Thema, ja, Frauen.
Naja, wenn man 19, 20 ist, dann sind als junger Mann Frauen natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und dann gab es eine junge Dame, die mich sehr interessiert hat und ich wollte in ihrer Nähe sein. Die studierte BWL, da habe ich gedacht, machst du das jetzt auch? Und dann hatte sich das mit der jungen Dame aber nach 3, 4 Monaten erledigt, weil es dann andere junge Damen gab und so. Und dann bin ich dabei geblieben in Ermangelung einer besseren Alternative. Mir fiel einfach nichts ein.
Sie haben es ja sogar zu Ende gemacht, abgeschlossen.
Ja, genau. Aber dann habe ich schon angefangen, in Theaterkategorien zu denken. Ich habe im Theater gearbeitet und das Statisterie gemacht und Regieassistenz gemacht und so weiter und kam da so zum Theater. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, weil das eine Stadt war, in der, wie ich gehört habe, es gab ja kein Internet damals, das muss man den jungen Leuten heute erklären. Also 1973 gab es kein Internet. Wie der kleine Sohn eines Freundes von mir sagte, Papi, was habt ihr denn mit dem Internet gemacht, als es noch keine Computer gab? Ne?
Tja.
Da habe ich also gehört, dass in Hamburg sich Leute zusammentun, um freie Theatergruppen zu gründen. Und da dachte ich, da muss ich hin. Die Stadt kannte ich schon flüchtig, fand ich immer toll. Und das war dann meine zweite Heimat geworden.
Aber Sie haben erstmal bei einer Werbeagentur dort gearbeitet.
Ja, weil ich Geld brauchte, weil ich ja dringend Geld brauchte. Ich bin nach Hamburg gegangen und da fiel mir ein, ich habe überhaupt kein Geld. Ich hatte buchstäblich einen alten VW Käfer, 500 Mark. Und der Käfer war vollgeladen mit Bananenkartons. Und,
statt Möbeln, oder?
Ja, genau. Ich bin dann in eine WG gezogen. Das hat sich so über Freunde ergeben. Das war ganz gut. Aber ich brauchte ja dringend Geld und habe nachgeguckt in einer Wochenendausgabe von der FAZ, glaube ich, war eine Anzeige einer großen, heute nicht mehr existenten Werbeagentur. Die suchten Trainees und dann bin ich hingegangen, habe zum Bewerbungsgespräch, wurde eingeladen zum Gespräch in Hamburg und dann haben die gesagt, ja, was haben Sie denn bisher gemacht, habe ich dann so erzählt. Und was haben Sie denn vor? Und habe ich gesagt, naja, eigentlich möchte ich gerne Theater spielen. Ich brauche nur einen Job. Und da haben die gesagt, was, Theater spielen, das ist ja toll. Also solche Leute suchen wir. Und da haben die mich eingestellt, obwohl ich damit gar nicht gerechnet habe. Und ich bekam wirklich 1973 das für mich sagenhafte Gehalt von circa 40.000 Mark im Jahr. Das fand ich unglaublich viel Geld. Ich war so völlig erschlagen.
So konnten Sie dann richtig was sparen, um später Straßentheater zu machen?
Ja, mit dem Sparen, das war schlecht, weil ich dann eine Freundin hatte, die auch Ansprüche hatte ans Leben. Und dann fühlte mich ungeheuer reich. Dann sind wir nach Kopenhagen gefahren am Wochenende und haben ähnliche Dinge. Also die Kohle war auch ganz schnell wieder weg.
Aber es war eine gute Zeit.
Und ich habe auch gemerkt, dass man Steuern zahlen muss. Und das war auch nicht so knapp. Ne? Und aber es war gut. Ich habe dann doch ein bisschen was zurücklegen können. Und dann habe ich nach zwei guten Jahren bei der Agentur dort gekündigt. Bin heute noch mit etlichen von diesen Leuten befreundet und wir sehen uns gelegentlich. Und das war trotzdem eine gute Zeit. Und heute bin ich ein Kabarettist, der gut rechnen kann und das ist keine schlechte Kombi.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Neben Ihrem Programm Wenn Frauen immer weiter fragen, sind Sie ab und zu auch noch mit dem Programm Grün vor Neid zu sehen. Und irgendwie gehört es ja auch ein wenig zusammen. Zumindest kommt Neid schon bei der Partnerwahl zum Tragen.
Die Partnerwahl an sich ist doch schon schwierig genug. Partnerwahl funktioniert wie so ein Besuch im Restaurant. Sie gehen ins Restaurant, lassen die Speisekarte kommen, die kommt. Sie gucken rein, für jeden was dabei, für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel. Sie bestellen was, was sich lecker anhört. Es kommt, es sieht lecker aus, schmeckt auch lecker, schmeckt nach 10 Minuten immer noch lecker, bis sie sehen, was der Typ am Nebentisch bekommen hat. Und dann geht der Ärger los.
Ja, kein Wunder. Ist ja auch fies, wenn man sieht, die doofe Tusse vom Nachbartisch hat sich Brad Pitt geangelt. Ne? Spaß beiseite. Neid ist eine der 7 Todsünden und macht ja nachweislich unglücklich. Ihr Tipp, gibt es irgendeine Chance, dem Neid zu entkommen?
Ja, man muss sich vom Materiellen lösen. Ne? Also das ist so, das wird ja meistens so angeführt als der Neidtreiber, der Nachbar hat ein tolleres Auto als ich, der Nachbar hat mehr Geld als ich, verdient mehr, das Haus ist größer und schöner und so weiter. Darum muss man sich lösen und man muss sich einfach nur vorstellen, es gibt auch andere Dinge, auf die man mit gutem Gewissen neidisch sein kann. Also ich kenne da einen zum Beispiel, der kann 5 Fremdsprachen fließen, darunter Japanisch. Das finde ich fantastisch, das kann ich nicht. Das finde ich zum Beispiel etwas, was einen auch antreiben kann, dass man sagt, dann setze ich mich auf den Hosenboden und lerne jetzt auch mal mehr Fremdsprachen.
Und für den, der beneidet wird, ist es ja irgendwie auch eine Form der Anerkennung.
Oder? Absolut, ja. Es gibt ja den alten Spruch, ne? Neid muss man sich verdienen. Mitleid bekommst du geschenkt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Schroth, wir haben ja gehört, eine Katze zu sein hätte für Sie aus Männerperspektive viele Vorteile. Sie sind aber eher ein Hundemensch, oder?
Ja, also ich hatte mal mit 12 Jahren hatten wir eine Katze und das fand ich ganz toll. Aber letztendlich bin ich beim Hund gelandet. Katz und Hund hatten wir niemals zusammen, das hat nicht geklappt.
Man sagt ja auch, dass es für Männer leichter ist, eine Frau kennenzulernen, wenn sie einen Hund haben, stimmt das?
Ja, das ist also ein netter kleiner Hund, das ist ein Frauenmagnet. Ich kann es den Männern, die also jetzt auf der Suche sind, eine Frau kennenlernen wollen, nur raten, dann nimm einen kleinen Hund oder leih dir einen aus von irgendeinem Freund, der gerade einen hat, so einen Welpen und geh damit einfach durch den Park und die Frauen kommen aus allen Ecken und finden diesen Hund total süß. Da kann man nur hoffen, dass das Gefühl sich dann im Laufe des Tages auf den Mann überträgt.
Ja, besser jedenfalls einen Hund anschaffen, als so zu verfahren wie Ihr Freund Frankie, den Sie ja gerne auch immer mal wieder im Programm zitieren. Der hat sich nämlich ein Buch gekauft mit dem schönen Titel 100-100%ige Anmachsprüche und ist damit absolut gescheitert.
Was würden Sie denn sagen, gnädige Frau? Ein Mann stellt sich in einer Bar bei Ihnen vor mit folgenden Worten. Hallo, mein Name ist Frankie. Diesen Namen wirst du heute Nacht noch stöhnen. Da hat die eine geballert, ist rausgerannt natürlich. Er rennt den auch hinterher. Entschuldigung, ich bin hier fremd. Kannst du mal den Weg zu deiner Wohnung zeigen? Dann mal Schluss. Ich habe nächsten Morgen abgeholt auf der Polizeiwache. Es hat am Anzeige am Hals wegen sexueller Belästigung, natürlich zu Recht, und das Buch in der Tasche. Ich gucke in dieses Buch, ich hatte sowas noch nie gesehen, die ganzen Sprüche angekreuzt. Ich sage, Frenke, hast du das gesagt? Hast du das wirklich zu lebenden Frauen gesagt? Hast du das gebracht? Entschuldige bitte, kann ich dir ein Getränk ausgeben? Oder möchtest du lieber das Geld? Hast du das gesagt? Ich sage, Frenke, hast du den hier auch gebracht? Dein linkes Bein ist Weihnachten, das rechte Bein ist Silvester. Kann ich zwischen den Feiertagen kommen? Hast du das?
Horst Schroth, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Ganz einfach auf der Straße. Ich habe sie aufgelesen.
Ah ja, okay. Mit welchem Spruch?
Ich brauchte keinen Spruch. Das war tatsächlich so. Wir waren mit Freunden zusammen auf dem Weg zu einer Fete. Und dann sagten die Freunde, wir müssen da an der und der Ecke noch Elke abholen. Und dann ist sie eingestiegen ins Auto und
nicht mehr ausgestiegen.
Und hatte damals einen Minirock an. Das war in den 70er Jahren, das war ja so üblich, da war der Gürtel breiter als der Rock. Und da war ich sehr beeindruckt von ihr. Und dann ist sie letztendlich aus meinem Leben nie wieder ausgestiegen.
Ja. Und Sie sind ja inzwischen schon seit über 40 Jahren verheiratet. Mhm. Liegt es daran, dass Ihre Frau Diplompsychologin ist und deshalb für alle ihre Macken Verständnis hat? Oder was ist sonst das Geheimnis Ihrer langen Ehe?
Ich glaube, das Geheimnis ist eigentlich, dass wir uns erstens nicht so furchtbar ernst nehmen gegenseitig und dass wir uns auch in Ruhe lassen können. Also wir haben nicht den Anspruch gehabt, niemals gehabt, dass wir dauernd alles zusammen machen müssen.
Das ist ja auch schwierig, wenn Sie immer auf Tournee sind.
Genau, und da hilft mein Beruf natürlich sehr, da ich dann gelegentlich mal abwesend bin, jetzt zum Beispiel. Und das ist ganz gut.
Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Ich habe noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife hier mal in die Tasche. Das ist ein Buch, das sich mit einer Lebensphase beschäftigt, in der die geschlechtsspezifischen Unterschiede von Männern und Frauen immer stärker verschwinden. Das Alter nämlich. Es ist ein gerade erschienenes, wunderbar komisches Buch zweier Journalistenkollegen, Maxim Leo und Jochen Gutsch. Es ist nur eine Phase, Hase. Ein Trostbuch für Altersbewusstsein. Ich gebe Ihnen das mal rüber.
Herzlichen
Dank.
Das
ist für Leute ab 45. Da fallen wir beide also drunter, Herr Schroth.
Schönes Cover, gefällt mir sehr gut.
Ja, und die sagen, diese Alterspubertierende, die wird dann, egal ob sie Mann oder Frau sind, von ähnlichen Empfindungen geplagt. Und wenn Sie wissen wollen, wie die Empfindungen aussehen, können Sie mal kurz auf die Rückseite des Buches gucken.
Als ich meine Frau kennenlernte, lebte ich in einem winzigen Studentenzimmer, in dem ein Bett stand, das sogar für mich allein zu schmal war. Ein Jahr lang schliefen wir zusammen in diesem Bett, ohne uns im geringsten zu stören. Heute sind wir zwei schlafgestörte, Alterspubertierende, liegen auf unseren riesigen Latexmatratzen und träumen von einer Nacht, in der wir uns nicht auf die Nerven gehen.
Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen, vielleicht zusammen mit Ihrer Frau.
Danke sehr.
Dass die auch was zu lachen hat.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie hier waren, Herr Schroth. Alles Gute.